Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trolling Teachers Talks and Thoughts. Heute wieder mit meinem Bro, dem Paul. Und wir werden heute ein lang gefragtes Thema diskutieren, nämlich was Cryptocurrency eigentlich genau ist und was es tut. Aber bevor wir zum Thema kommen, könnt ihr mich auf Patreon unterstützen. Den Link dazu findet ihr unten in der Description. Das heißt, wenn ihr meine Inhalte mögt, dann könnt ihr mir eine Donation oder einen Kaffee spendieren. Ich würde mich freuen. Paul, herzlich willkommen, dass du wieder hier bist. Ist sehr schön.
Danke, Dominik. Bin gerne wieder hier.
Und Krypto ist einfach in aller Munde. Also den zwei Talks über Finanzwirtschaft und Anlagen mit den Lex, die du dir auch angehört hast, war das ja auch ein Thema. In der Schule ist es auch so, dass sehr viele Schüler sich mittlerweile dafür interessieren, teilweise sogar in Krypto investieren. Meinen ist wieder interessant durch die Ethereum-Explosion. Also wir haben heute reichlich Gesprächsstoff, aber wir fangen einmal mit der einfachen Frage an, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Was ist eigentlich eine Kryptowährung?
Okay, also vorerst einmal, ich bin da auch kein Experte, ich bin eher ein Enthusiast. Ich habe mich viel damit beschäftigt und habe auch da vor 3 Jahren schon ziemlich viel Zeit rein investiert, als das noch nicht so in aller Munde war. Also eine Kryptowährung ist im Prinzip ein Digital Asset, eine digitale Währung im Prinzip. Also man ordnet dieser Währung einen Wert zu, die dezentralisiert läuft. Und die Basis dafür ist schon im Namen enthalten, Krypto, basiert auf kryptografischen Prinzipien. Und das Interessante dabei ist diese Dezentralisierung, die so attraktiv, also die Währung so attraktiv macht im Prinzip.
Also der Sinn der Dezentralisierung heißt quasi, dass die Währung nicht abhängig von Nationalbanken oder Staaten ist, sondern sich quasi selbst durch Angebot und Nachfrage reguliert.
Genau, generell ist keine Institution dahinter. Also okay. Diese Institution wird meistens unterstrichen, dass da keiner dahinter ist, keiner die Macht hat im Prinzip. Gibt natürlich auch Kryptowährungen, die Institutionen dahinter haben, wie zum Beispiel XRP oder die chinesische Cryptocurrency, die bald kommen wird. Aber im Grunde ist das eher die Ausnahme, weil eigentlich das, was die Kryptowährung so attraktiv macht, ist diese Dezentralisierung.
Also quasi Stärken, die auch in gewisser Weise Schwächen sein können, ist einfach Anonymität, Dezentralisierung, keine Steuerung durch Institutionen. Das sind so die Stärken und eben Unabhängigkeit von der restlichen Geldwirtschaft. Ne?
Genau. Und mal abgesehen davon, dass es richtig elegant ist. Also das Prinzip dahinter ist einfach für auch Leute, die jetzt vielleicht prinzipiell nicht so Geld fixiert sind, eher so nerdig oder einfach interessiert sind. Das Prinzip dahinter, dieses mathematische Prinzip, ist einfach etwas sehr Hübsches, meiner Meinung nach.
Was passiert genau? Also Krypto hat was mit Verschlüsselung und Entschlüsselung zu tun?
Genau. Also die kryptografische Entwicklung ist eigentlich eh schon länger, aber es ist eine relativ junge Wissenschaft in dem Sinne. Ich meine, man hat schon damals auch im Römischen Reich natürlich Verschlüsselungen gehabt und man hat Briefe verschickt und die wurden dann auch mit verschiedenen, also zum Beispiel das Cäsar, also die Cäsar-Verschlüsselung ist eine der bekanntesten, wo du einfach im Alphabet nachgeschlagen hast und hast einfach eine Zahl addiert und hast dann einen anderen Buchstaben bekommen. Aber so richtig Explosion oder beziehungsweise einen sehr, sehr großen Fortschritt hat man dann in den 50er Jahren gehabt. Wenn nicht sogar vorher, schon im Zweiten Weltkrieg, aber das war nicht publik.
Und zum Beispiel über die Enigma-Verschlüsselung.
Genau, das ist im Prinzip das, was das so richtig diesen Kick-off gegeben hat. Und das wurde dann unabhängig von, also generell die kryptografischen Prinzipien, die waren den Regierungen schon bekannt und das haben sie auch als Staatsgeheimnis, als strategisches Geheimnis gewahrt und haben es dann der Bevölkerung nicht zugänglich gemacht. Und erst nachher so in den 70er, 80er Jahren haben das unabhängig drei Mathematiker waren das, die dann sozusagen das wiederentdeckt haben und publiziert haben, vielleicht sogar ein bisschen früher, 70er Jahre. Mit der Entwicklung des Internets ist es einhergegangen, das Ganze.
Okay, und wie kommt man jetzt auf die Idee oder wie geht es zusammen, dass man sagt, man macht aus einer Kryptografie eine Währung? Wie funktioniert das?
Also, im Prinzip ist es so, man macht sich zunutze, dass die Kryptografie in einer bestimmten Weise einfach, sag mal so, die Kryptografie selbst setzt schon irgendwie die Grundlage dafür, nämlich die Herangehensweise ist die folgende, dass das Ergebnis selbst einfach zu überprüfen ist, also ob etwas richtig ist, also die Entschlüsselung geht ganz schnell, aber die Verschlüsselung selbst, also die Verschlüsselung geht auch ganz schnell, aber das Finden des Keys sozusagen, das braucht sehr viel Arbeit. Und der Schutz dadurch ist sozusagen durch die Ressourcen selbst gegeben. Also du hast nie genug Rechenleistung, um diesen Key zu finden. Oder beziehungsweise brauchst sehr viel Rechenleistung, damit du das bekommst. Also das kannst auch händisch versuchen. Ich gebe dir einen Code und du versuchst ganz viele Möglichkeiten aus, also probierst ganz viele Möglichkeiten aus und wirst dadurch irgendwann einmal zum richtigen Ergebnis kommen. Ich schreibe dir einen Brief oder so und irgendwann kannst du ihn entschlüsseln. Aber das Tolle daran ist, dass es einfach sehr lange dauert und es sich dann nicht rentiert. Und das Prinzip wird sozusagen, also dieses einfache Nachprüfen, aber viel Aufwand zum Entschlüsseln, das macht sich dann quasi die klassische Kryptowährung wie Bitcoin zum Beispiel zunutze. Und zwar funktioniert es so, dass du quasi die Transaktion, also wenn ich dir zum Beispiel 10 Bitcoin überweise, bist du erstens einmal ziemlich glücklich, aber zweitens wird dadurch ein ganzer Mechanismus in Gang gesetzt, wo sozusagen diese Transaktion validiert wird. Und das ist das Minen im Prinzip. Und die Validierung ist, sie knacken diese kryptografische Sequenz, knacken sie und finden den Key. Und mit diesem Key wird die Transaktion bestätigt.
Okay. Gut, also so wird einmal überwiesen. Also man sagt, Bitcoin wird überwiesen und wenn der Key bestätigt wird, damit die Transaktion genehmigt quasi. Das ist ja eigentlich schon, da muss es dann dafür schon Bitcoins geben.
Ja.
Und wie entsteht dann die Bitcoin?
Also generell, vielleicht wenn wir dann einen Rückblick machen zu dem Beitrag damals mit den Lags, wie entsteht Geld? Teilweise auch wirklich aus dem Nichts. Und das Interessante bei Bitcoin ist, das ist geregelt im Code selbst. Das kannst du öffentlich einsehen. Du weißt, wie viel Bitcoin unter welchen Voraussetzungen entstehen können. Und das Interessante ist, es ist auch gestaffelt. Also nicht gestaffelt, aber es ist mit voranschreitender Zeit werden immer weniger Bitcoin entstehen. Also du hast doch eine gewisse Art der Inflation drinnen. Aber im Prinzip schüttet das System selbst, generiert aus dem Nichts quasi Bitcoin, die den Miner belohnt.
Das heißt, es werden oder kryptografische Probleme gelöst und wer das Problem löst, der wird mit Bitcoins belohnt.
Genau.
Und das System ist erschöpflich, also das weiß ich, also ungefähr bis 2300, also das Jahr 2300 können wir Bitcoins minen, dann wird es keine mehr geben. Okay, das heißt, ist so geschätzt ungefähr, ne?
Es werden keine neuen generiert, aber du wirst sehr wohl wahrscheinlich minen können, weil du wirst trotzdem die Transaktion bestätigen müssen, wenn irgendeine Transaktion stattfindet. Nur wird die dann wahrscheinlich von demjenigen bezahlt werden, der die Transaktion in Auftrag gibt.
Und nicht also, von der Allgemeinheit, nicht, die meint.
Genau. Nicht vom System selbst. Also das System zahlt ja eigentlich momentan alles aus. Du kannst, also Bitcoin hat das auch geregelt, es gibt eine Funktion, wo derjenige, der den Auftrag sozusagen, der die Überweisung in Auftrag gibt, kann auch quasi eine Spende oder beziehungsweise einen Tipp an denjenigen geben, der das validiert. Also das wird dann einfach, dieser Anteil wird dann einfach immer größer werden mit voranschreitender Zeit.
Also eine bleiben wir bei der Bitcoin, ist eigentlich nichts anderes, wie zwei Leute schicken sich Geld und einer löst das kryptologische Problem und wird dafür belohnt.
Genau, ein Dritter.
Okay, das ist eigentlich recht simpel.
Ja, eigentlich schon. Wobei die mathematischen Hintergründe eigentlich viel, viel, viel tiefgehender sind. Das ist im Prinzip eins der Millennium-Probleme. P versus NP. Worauf die ganze Kryptographie basiert. Im Prinzip ist es das, dass du viel mehr Arbeit aufwenden musst, um ein Problem zu lösen, als es zu überprüfen, ob es richtig ist.
Genau, weil da brauche ich die Lösung eigentlich nur noch einsetzen und schauen, ob es stimmt,
genau.
Wenn ich die Lösung habe.
Genau.
Genau, und da haben wir ja schon mal drüber geredet, da gibt es dann die Theorie, dass man, also eines der großen Probleme, dass man das nicht umgekehrt machen kann, wenn man die Lösung hat und das Ergebnis leicht überprüfen kann, ob man dann nicht gleich von Anfang an das Ergebnis relativ leicht lösen könnte.
Genau. Diese Frage steht noch offen, ob sozusagen Pi gleich NP ist, also polynomiell lösbare Probleme oder nicht polynomiell lösbare Probleme. Also polynomiell zeitlich gesehen. Also.
Aber bleiben wir noch bei der Krypto. Gut, das war jetzt das Beispiel Bitcoin. Mhm. Das System ist komplett dezentralisiert. Mhm. Es gibt dann auch gewisse Systeme, die setzen wieder auf Zentralisierung. Was siehst du da die Vor- und Nachteile oder wo ist da der große Unterschied?
Also sagen wir es so, es gibt schon ein Spektrum auch. Man muss sagen, es gibt zum Beispiel Coins, die werden von Entwicklerteams gehalten und die entwickeln diesen Coin. Die sind dann quasi dezentralisiert, weil im Endeffekt, ob jetzt sozusagen ein neues Release gepusht wird oder ob eine neue Iteration des Programms kommt, bleibt den Entwicklern überlassen. Den Code selbst kannst du aber einsehen und das ist auch das Interessante. Also auch wenn sie jetzt einen Schmarrn bauen und irgendwas Schlechtes releasen, irgendwas Schlechtes ins Netz stellen, kannst du noch immer das vorhergehende Programm benutzen. Und dann gibt's aber auch einen Schritt weiter, Institutionen selbst, die das nicht öffentlich machen, die sozusagen den Source Code nicht veröffentlichen, die sozusagen die Validierung nicht ausschließlich der Kryptographie sozusagen unterstellen, sondern auch einen Apparat dahinter haben, der für uns eine Blackbox ist. Also wir wissen nicht, was die unterleitenden Gegebenheiten sind, weshalb das jetzt eine valide Transaktion ist oder nicht.
Was eigentlich wieder gegen das ganze Prinzip der Kryptowährung sprechen würde, ne? Nur ganz kurz, das ist auch gesagt, es gibt eben auch Kryptowährungen, die lehnen sich an Kursen, sogenannte Stablecoins, die zum Beispiel den US-Dollar-Kurs emittieren. Was haltest du von dem oder warum gibt's das? Also ich als Spekulant oder der hofft, dass er mit Krypto viel Geld macht, der wird sich sowas ja nicht kaufen.
Diese Coins sind im Prinzip eine Zwischenlösung, also eine Lösung für kurz- und mittelfristige Anleger, also zumindest ist das meine Interpretation, nämlich um eine bestimmte Zeitspanne zu überbrücken, wo eine möglichst hohe Volatilität ist, die einem zu viel ist, einem Anleger. Kann auch sein, wenn jemand spekuliert, dass jetzt irgendwas fallen wird, macht er ganz schnell einen Swap zwischen der Kryptowährung und dem Stablecoin. Und wartet und sitzt sozusagen diese kurze Zeit aus, setzt darauf, dass sich das nicht ändert und dann springt er wieder rein.
Also wenn große Marktbewegungen sind, dass man irgendwas hat, wo man inzwischen sein Geld quasi bunkern kann, relativ safe.
Relativ safe, nur das ist auch wieder eine Sache. Meistens sind da bei den Stablecoins Institutionen dahinter, beziehungsweise ist es ganz schwammig. Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie stabil diese Coins sind und auch wie die generiert werden. Also da habe ich eher immer da war mir eher immer lieber, ich swap's in echte Euros um oder in echte Dollar oder was auch immer, in echte Währungen, bevor ich es in einen Stablecoin investiere. Aber das ist nur meine persönliche.
Okay, na, macht Sinn. Also auch für die Hörer. Ich würde es, glaube ich, auch so machen, dass wenn ich swappen würde, würde ich es in Euro swappen. Aber es gibt auf jeden Fall auch Stablecoins, die eben die Kurse realer Währungen imitieren, indem man eben swappen kann. Was haben wir noch gesagt, Paul? Was für das Thema?
Jetzt kommt eigentlich das Interessanteste von dem Ganzen. Weil mit Bitcoin kannst du ja eigentlich auch Informationen austauschen. Du kannst mit einer, der Bitcoin hat ein Feld bei jeder Transaktion, kannst du auch eine Nachricht überweisen. Also gibt's ganz viele, bestimmte Hacker haben teilweise Fotos reingepostet, dann bestimmte Seiten und haben auch teilweise versucht, dadurch die Great Chinese Firewall zu brechen und haben einfach teilweise CSS, HTML gepusht über Bitcoin. Und das siehst du dann alles im Verlauf. Also jeder kann darauf dann zugreifen. Aber das wirklich Interessante ist dann, wenn du über Smart Contracts redest.
Das war das Stichwort, Smart Contracts. Bitte, Paul, erklär mal.
Okay, also es gibt manche Kryptowährungen, die haben nicht nur die Möglichkeit oder die Funktion, Geld auszutauschen oder zu überweisen und einfach sozusagen die Balance zu checken, sondern die haben auch eine andere Funktion und sie vereinen sozusagen das, was wir von dem ganzen App-Markt kennen, also wirklich die Funktionsweisen von Apps und von Programmen mit einer Dezentralisierung. Also im Prinzip ein Smart Contract ist nichts anderes als ein Programm, das diese Kryptowährung ausführen kann. Dezentralisiert. Also im Prinzip, wenn ich jetzt ein Entwickler bin und ich habe eine tolle Idee und dann sage, okay, ich möchte das jetzt dezentralisiert laufen lassen. Das heißt, es gibt niemanden, der das hostet. Jeder hat Zugriff auf den Code. Jeder kann alles einsehen. Dann gehe ich zum Beispiel, baue mir einen Smart Contract über Ethereum, programmiere das auf Ethereum und lasse es im Ethereum Blockchain laufen, das Programm. Und es gibt natürlich Kosten. Ethereum rechnet sich das smart aus, also deswegen Smart Contracts. Es hat Algorithmen, um sozusagen auszurechnen, wie viel kostet jetzt ein Programm, wenn es über mehrere Stunden oder Tage läuft. Und kann dann von jedem Ethereum-Besitzer ausgeführt werden, beziehungsweise gehostet werden. Und der bekommt dann sozusagen diese Belohnung, dieses Geld.
Und ist die Art des Programms irgendwo limitiert oder geht es in eine Richtung oder kann man eigentlich wirklich alles laufen lassen?
Theoretisch kannst du alles laufen lassen, dezentralisiert. Natürlich sind die Kosten dann immer höher.
Das heißt, die Geschäftsidee muss zusammenpassen mit der Ethereum-Blockchain.
Ja, genau, es muss sich im Endeffekt rentieren. Und das Interessante dabei ist, dass du diese ganzen Security Risks, die du sonst hast, dadurch eigentlich umgehst, weil es dezentral läuft. Wobei natürlich jedes Programm eine gewisse Security selbst natürlich braucht.
Wir haben vor Ewigkeit noch mal drüber geredet, dass es einen Punkt gibt, wo die Dezentralisierung nicht mehr funktioniert, nämlich wenn einer mehr als 50% der Rechenleistung zusammenbringt.
Genau.
Wir haben heute geschaut, also ist ganz kurz für die Zuhörer, es gibt sogenannte Mining Pools, weil das Minen, also das Überprüfen dieser kryptologischen Berechnungen rentiert sich nicht mehr für einen allein, aber die Chance, dass man das Problem löst, gleich null ist, also man löst vielleicht ein Problem in der Lifetime oder so. Darum gibt es sogenannte Mining Pools, das heißt, die Leute schließen sich zusammen und agieren als Pool und lösen diese kryptografischen Probleme. Und wir haben jetzt heute nachgeschaut, die drei größten Pools für Ethereum, also die zweitgrößte Kryptowährung, machen mehr als 50% der Hash-Leistung, also das ist die Leistung, mit der diese kryptografischen Probleme gelöst werden, aus. Paul, was passiert, wenn es einer schafft, bei so einer Kryptowährung mehr als 50% der Gesamtrechenleistung zu stellen, wo die Chinesen ja zum Beispiel bei Bitcoin ein Anwärter sind, darum wird ja schon von China Coin gesprochen.
Das ist einer der Kryptowährung. Dass du im Prinzip, sobald du diese kritische Masse erreicht hast mit 50%, dann selbst bestimmen kannst, was wahr und was falsch ist. Also es beruht darauf, dass niemand diese Ressourcen eigentlich haben sollte. Es sollte niemals so viel Macht in einem Ort zentralisiert sein.
Und es hätte sich wahrscheinlich auch niemand gedacht, dass es jemand einmal schaffen könnte.
Das stimmt soweit, ja. Also es, zumindest war die Schätzung so, dass das nicht passieren kann. Oder wenn, dann nur am Anfang, wenn sozusagen wenige Leute meinen. Und aber wie man sieht, neigt sich es eher dazu, dass es früher oder später zum Beispiel hauptsächlich dann in China sein wird und die Chinesen könnten dann theoretisch bestimmen, was richtig und was falsch ist. Und dann wird der ganze Sinn von den Kryptos zusammenbrechen, die diese Voraussetzung da nicht mehr erfüllen, weil dann ist es wieder zentralisiert und das ist der Institut dahinter.
Das ist wirklich spannend. Das nächste Problem, was sich hier daraus ergibt, aus diesem ganzen Kryptomarkt, was man auch ein bisschen übersieht, ist ja der Hardware-Markt, der einfach komplett verrückt spielt. Also jeder, der derzeit ein neues Mainboard oder eine High-End-Grafikkarte braucht, kriegt einfach nichts. Es ist ganz Europa leer gekauft. Also Gerüchten zufolge sind letzte Woche genau 40 Grafikkarten in Europa eingelangt. Sicher Gerücht, aber wenn es so ist, ist es so. Und die Preise explodieren. Also wir haben Grafikkarten in der High-End-Liga, eine RTX 3090, die jetzt für 3.000 Euro gehandelt wird. Oder ich habe eine 5 Jahre alte Grafikkarte, eben die 1070er. Die wird für 1.100 gehandelt auf Willhaben. Also es ist einfach verrückt, was da derzeit abgeht. Was sagst du dazu, Paul?
Zwei Dinge. Angebot und Nachfrage. Sieht man wieder, herrscht über den Markt. Und zweitens, da sieht man wieder, dass, also man hat es bei der Corona-Krise gemerkt, dass wir einfach so abhängig sind vom asiatischen Markt, dass wir jetzt, teilweise fühle ich mich auch sehr, sehr beengt als Gamer, als wirklich einer, der gerne Computer spielt. Ich werde dann irgendwann einmal so, wenn meine alte Grafikkarte den Geist aufgibt, werde ich echt Probleme haben, weil ich dann nicht mehr zocken kann. Also neben den medizinischen Produkten sind jetzt auch natürlich die Hardware-Produkte sehr rar, die aus China kommen.
Das ist, also die Chinesen, also zumindest Ostasien, ich weiß nicht, ob alles China ist, kaufen alles zusammen, um eben Bitcoins zu minen. Das ist eben das letzte Thema für heute. Man kann als Privatperson mit der richtigen Hardware zu Hause diese kryptologischen Probleme lösen. Das heißt, man installiert sich ein dementsprechendes Programm und kriegt dann eben von der Mining-Gemeinschaft, der man beitritt, immer einen Anteil, falls ein Problem gelöst wird, also eben so ein Contract gemacht wird. Und derzeit ist das wieder Thema in Europa, war jetzt jahrelang nicht Thema, weil die Strompreise zu hoch waren, als dass sich das rechnet. Jetzt rechnet sich's wieder.
Ja, jetzt rechnet sich's wieder. Es ist komplett irre. Ich habe eigentlich vor 2 Jahren mir das durchdacht und habe das durchgerechnet und habe gesagt, ich werde nie in meinem Leben meinen. Heute wird es sich wieder rentieren. Ja. Und zwar gar nicht einmal so wenig. Also teilweise, wenn du eine gute Grafikkarte hast, haben wir uns heute ausgerechnet, kannst teilweise $30 am Tag
meinen. Und das dafür, dass man nur seinen Rechner laufen lässt und eben kryptografische Probleme dezentralisiert an seinem Rechner lösen lässt.
Genau.
Also wer eine gute Gaming-Grafikkarte hat, sollte sich derzeit überlegen, nicht wieder zu minen, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall einfach seine Rechenleistung zur Verfügung zu geben und einfach die sozusagen dadurch Geld zu machen, ist ein sehr interessantes und auch attraktives Unterfangen. Das andere Problem ist dann auch, was wir jetzt im Prinzip machen, ist Energie investieren in eine virtuelle Währung, die wir eigentlich anders wie irgendwie auch nutzen hätten können, im Prinzip.
Ökologischer meinst du
jetzt? Ökologisch. Ja. Also es ist mittlerweile wirklich schon ein Footprint, der nicht so...
Ja, es müssen eigens, gerade wieder, sagen wir wieder bei China, Kohlekraftwerke hochgefahren werden, um die Mining-Server mit Energie auszustatten.
Ja.
Da hast du ganz recht. Aber ich sehe es so, weil wir eben gesagt haben, prinzipiell ist die Zentralbank, die quasi Geld druckt, dezentralisiert auf jeden, der mitmacht.
Ja.
Also derzeit kann sich jeder mit der richtigen Hardware sein Geld einfach selbst drucken.
Genau, aber momentan ist noch dieser Schritt, wo wir das alles noch real machen müssen, real unter Anführungszeichen, wo wir dann wieder das in echtes Geld umwandeln müssen, da sind dann wieder Institutionen dahinter. Also es ist, die Kryptowährungen sind noch nicht so weit verbreitet, dass du sie 100% als Währung nutzen kannst oder auch 50%.
Also. Genau, also gewisse Betriebe, oder es gibt sogar schon Krypto-Debitkarten, da kannst du wirklich mit Kryptowährungen bezahlen, aber noch nicht überall. Also zum Spareinkaufen mit Kryptowährungen geht definitiv noch nicht.
Genau, aber es ist auch nur eine Frage der Zeit, weil du dann teilweise einfach nur Zwischenstelle machst, wie zum Beispiel PayPal voll hat, wo sie einfach als Zwischenhändler fungieren und du zahlst mit den Kryptos und sie überweisen dann der Firma oder wo auch immer du eingekauft hast, den Eurobetrag.
Jetzt wirklich die letzte Frage. Es gibt ja, wenn man sich viel mit Krypto beschäftigt, so zwei Extremszenarien. Das eine Extremszenarium ist, wir haben schon gesagt, das ist alles nur virtuell, das hat keinen realen Wert. Diese Blase wird platzen und der Kryptomarkt wird irgendwo in der Versenkung versinken. Die andere Extremvariante wäre, dass die Kryptowährung das klassische Bargeld, sage ich jetzt einmal, ablöst und zu einer kompletten Neugestaltung eigentlich des Wirtschaftssystems, kann man sagen, führt. Wo siehst du dich da zwischen den beiden Extremen? Was ist deine Einschätzung, Paul?
Also ich bin, glaube ich, beim ersten Szenario dabei, dass das jetzt wieder einbricht und wir mitten in einer riesigen Blase sind. Einfach aus dem Grund, dass egal was wir tun, es sind immer Menschen dahinter und die Massenpsychologie, die eigentlich in der Börse schon sehr gut erforscht worden ist, wie sich der Mensch mit solchen Blasen und mit Geld und Finanzen verhält. Kostolany zum Beispiel hat also sehr viele Bücher darüber geschrieben. Ich glaube, dieselben Prinzipien sind auch in unserem Kryptomarkt vorhanden und eigentlich, wenn du dann die Massenpsychologie betrachtest, wird sowas von zu Fall kommen, meiner Ansicht nach. Es ist noch ein bisschen zu früh, darüber zu reden, dass das wirklich dann ein gängiges Zahlungsmedium wird. Es wird aber definitiv kommen.
Ich erlaube mir noch meine Meinung dazu zu sagen. Also es gibt ja derzeit gelistet, gestern glaube ich, 5013 Kryptowährungen. Ich glaube, sehr viele werden in der Versenkung verschwinden, aber ich glaube, die Hauptkryptos werden sich etablieren als Zahlungsmittel und auch langfristig erhalten bleiben. Wobei ich trotzdem glaube, dass wir derzeit in einer Blase sind. Also, aber wie lange das Ganze hält, das trauen wir uns heute nicht zu prognostizieren, oder Paul?
Nein, ich habe auch keinen Plan. Es ist alles so irre momentan.
Also jeder, der sich mit dem Thema beschäftigen möchte, bitte macht es. Wahnsinnig interessantes Thema. Jeder, der Geld investieren möchte, überlegt es euch gut. Kryptowährungen sind sehr spekulativ, hoch volatil und nutzt wirklich nur Geld, das ihr nicht braucht.
Und das alles, was wir hier gesagt haben, ist nicht eine Grundlage für Finanzentscheidungen zu nehmen,
bitte. Auf keinen Fall. Das ist einfach nur ein Bro-Talk von zwei Leuten, die das interessiert.
Genau.
Danke fürs Reinhören. Und bis nächstes Mal.